Kunst im Gespräch. In Zusammenarbeit mit der Auslandskultursektion im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten.
Ich lese ein Stück aus Aufruhr der Meerestiere.
Marie Gammelschek.
Mein letzter Roman, der ist 2022 erschien.
Marie Gammelschek ist etwas über 30 Jahre alt und hat bereits eine beachtliche schriftstellerische Karriere hingelegt. Schon im Volksschulalter begann sie zu schreiben, wurde Mitglied der Jugendliteraturwerkstatt Graz, studierte nach der Matura transkulturelle Kommunikation mit den Sprachen Französisch und Russisch an der Karl-Franzens-Universität Graz und ging anschließend nach Berlin, um an der Freien Universität ein Masterstudium für Osteuropa Studien zu absolvieren. Gleichzeitig arbeitete sie als Journalistin beim Standard, bei der Süddeutschen Zeitung und der Zeit, genauer gesagt für die Jugendausgabe Zeit Campus. Schnell stellte sich der Erfolg ihres literarischen Schreibens ein. Sie nahm 2016 am 20. Klagenfurter Literaturkurs im Rahmen des Ingeborg-Bachmann-Preises teil und veröffentlichte ihre literarischen Arbeiten in den Zeitschriften Manuskripte, Lichtungen und Edith. Mehrere Arbeiten wurden mit renommierten Buchpreisen ausgezeichnet. So zum Beispiel ihr Debütroman »Alles, was glänzt« mit dem Debütpreis des österreichischen Buchpreises 2018 und wurde für den Aspekte-Literaturpreis nominiert. »Alles, was glänzt« sollte als Theaterproduktion aufgeführt werden und ihr Roman »Aufruhr der Meerestiere« schaffte es 2022 auf den zweiten Platz der ORF-Bestenliste und wurde im August für den Deutschen Buchpreis nominiert. Am Ende des Kunst im Gespräch wird Marie Gammelschek aus diesem Roman lesen. Inspiriert wurde Marie Gammelschek für ihre Bücher auch durch ihre Reisen zu österreichischen Kulturforen.
Ich war schon recht viel mit den Kulturforen unterwegs. Ich wohne ja in Deutschland zurzeit, das heißt, ich bin selbst auch ein Fall fürs Kulturforum und habe deshalb immer mit dem Österreichischen Kulturforum in Berlin viel zu tun gehabt. Dann war ich vor rund 2 Jahren, denke ich, in London im Österreichischen Kulturforum. Es war auch sehr schön. Das war meine erste Lesung, die ich auf Englisch gemacht habe. Das war herausfordernd auf jeden Fall, aber genau, das Spannende ist ja, ich mache die Lesung aus dem gleichen Buch, aber ich bin in einem anderen Land, ich bin mit einer anderen Kultur, mit einer anderen Sprache und so sind auch die Themen, auf die man dann mit der Moderation und auch mit dem Publikum kommt, sofort ganz andere. Und das macht es für mich als Autorin auch so spannend, dass ich merke, dieses Buch verändert sich eigentlich durch meine Reisen und durch diesen Kontakt mit Lesern und Leserinnen. Und letzten Herbst hatte ich eine kleine Polen-Lesereise, die dann in Lodz geendet hat, wo es ein sehr engagiertes Germanistik-Institut gibt, die jedes Jahr eine österreichische Autorin einladen, um dort einen ganzen Tag über ihr Werk zu sprechen. Und das war sehr, sehr schön. War einen ganzen Tag, habe ich Germanisten und Germanistinnen zugehört, wie sie über meinen Roman sprechen. Und das war, ja, was soll ich dazu sagen? Es war sehr, sehr schön.
Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und Marie Gammelschek, die Schriftstellerin, die auch für das Buch »Der Stoff, aus dem die Sätze sind«, welches die Auslandskultur herausgibt, eine Reiseerzählung geschrieben hat. Sie beginnt am Morgen der Abreise auf dem Bauch liegend mit einer Spritze in den Po.
Das ist natürlich ein autofiktionaler Text, also ist nicht alles meine eigene Autobiografie, aber das ist auch tatsächlich passiert, dass eine Freundin von mir um 5 Uhr früh eine Thrombosespritze in den Po gejagt hat und wir uns da schon über die sprachliche Ähnlichkeit von New York und Newark, der Flughafen, wo ich hingeflogen bin, unterhalten haben. Das ist quasi der Beginn für mich auch gewesen des Nachdenkens über die Erwartungen, die wir an die USA haben und wo sie sich genau erfüllen und wo sie gebrochen werden.
War das Ihre erste Reise in die USA?
Genau, ich war zum ersten Mal in den USA und dann noch gleich 3 Monate. Und es war auf jeden Fall eine sehr besondere Erfahrung. Ich war dort im Frühling 2024. Es war also das Jahr vor der letzten Präsidentschaftswahl in den USA. Das wusste ich bereits, dass ich in diese Stimmung in diesem Land hineinfahre und ich war sehr gespannt, was ich dort erlebe. Und ich glaube, diese Reise war aber auch nochmal speziell, weil ich gemerkt habe, dass dieses Bild aus den USA ist so prägend durch Literatur und Filmen. Wir haben so eine genaue Vorstellung davon, was uns dort erwartet und wie das auch sein wird. Und ich erwarte dann immer, dass diese Erwartungen eigentlich gebrochen werden auf meiner Reise, dass alles ganz anders ist, dass ich hinter die Kulissen schaue. Und war dann vor allem erstaunt in den USA, dass ich ganz viel davon aber angetroffen habe. Also ich hatte das Gefühl, eigentlich eine fiktionale Welt zu betreten, was insbesondere als Autorin eine spezielle Erfahrung ist.
Sie waren in New York. War das ein Artist-in-Residence-Programm?
In New York war ich nur ein paar Tage im Österreichischen Kulturforum, war mit denen auch in Westchester auf der Austrian Studies Konferenz. Das ist die Konferenz aller WissenschaftlerInnen in den USA, die sich mit Österreich beschäftigen. Also das sind Menschen aus der Geschichte, aus der Literatur, aus der Soziologie. Und den größten Teil meiner Zeit habe ich aber in Pennsylvania verbracht. Dort war ich Artist in Residence an einer Uni. Also ich erinnere mich auf jeden Fall sehr gern zurück an diese Tage. Damals war auch Theresa Preauer und Anna Marwan da. Die habe ich dann in Westchester getroffen. Das war schon mal ein sehr schöner Ausgangspunkt. Und Theresa Preauer war damals in New York im Deutschen Haus. Und wir haben uns auch über unsere Erfahrungen in den USA ausgetauscht, die sehr unterschiedlich waren. Weil ich war in einer kleinen Stadt. Theresa Preauer war in New York. Also wir kamen aus einem sehr unterschiedlichen Erfahrungskontext gerade dorthin. Und ich fand es auf dieser Konferenz insbesondere interessant, diesen Blick von außen auf Österreich zu erleben. Also zu erfahren, welche Themen findet ein Professor, eine Professorin, die sich in den USA mit Österreich beschäftigt, interessant. Was ist für die aktuell? Was ist für die wichtig zu besprechen? Und für was gibt es auch Aufmerksamkeit? Das fand ich interessant, auf dieser Konferenz zu erfahren.
Können Sie sich da noch an erinnern, welche Inhalte das waren?
Ich erinnere mich vor allem an viele Vorträge zu den späten Habsburger Jahren und ganz viel auch zur jüdischen Geschichte Wiens oder auch des Kaiser- und Königsreichs. Also das war so ein Aspekt, der sehr prominent war, hatte ich das Gefühl, den ich jetzt auch nicht deckungsgleich mit der Forschung in Österreich sehen würde. Also eher dieser Blick in die Geschichte und dieser Blick auf die Geschichte und zu schauen, was man aus dieser Geschichte für die Gegenwart lernen kann.
Haben sich durch die Reisen zu den verschiedenen Kulturforen auch neue Kontakte zu Ihren Lesern ergeben?
Genau, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Der einfachste Weg zu den Lesern ist natürlich über Lesungen. Es gibt dann ja auch andere noch Veranstaltungen im Kulturforum und auch die Bemühungen, dass man uns so ein bisschen zusammenbringt, damit wir nicht ganz so vereinzelt durch die Straßen gehen. Und das hat auf jeden Fall geklappt und das ist schön. Da gibt es nochmal eine ganz eigene Solidarität unter den Autorinnen, die eine gewisse Erfahrung da auch noch teilen.
War das in New York, im Kulturforum New York ähnlich?
Dort nicht, weil dort habe ich keine Lesung gemacht und dort habe ich auch keine anderen Autorinnen getroffen. Aber ich habe mich dort sehr, wirklich sehr wohl gefühlt und sehr gut aufgehoben gefühlt. Und das sage ich jetzt nicht nur diesem Podcast. Ich hatte das Gefühl, ich konnte dort sehr gut über meine Bedürfnisse und Wünsche sprechen und die wurden gehört und aufgenommen und auch umgesetzt. Also ich hatte das Gefühl, es gab da eine sehr direkte Betreuung meiner selbst als Autorin im Ausland. Und es war nun mal sehr, sehr schön.
Haben Sie auch im Kulturforum gewohnt?
Ja, 3 Tage sogar oder 4 Tage. Und das ist ein sehr besonderer Ort, ein sehr besonderer Ausblick. Ich glaube, es ist im 13. Stock diese Gästewohnung im Österreichischen Kulturforum New York und mitten in Manhattan an der Fifth Avenue. Und das ist natürlich ein ganz guter Ort für einen allerersten USA-Aufenthalt und New York-Aufenthalt.
Gebaut von Abraham, ein ganz, ganz schmales, hohes Gebäude.
Genau, und das auch nochmal besonders ist, weil es gegen oben noch schmaler zuläuft. Es wird immer schmaler nach oben hin. Genau, in New York gibt es viele interessante Häuser, aber das ist besonders auffallend und es ist natürlich umso schöner, da auch drin zu wohnen. Ich war aber auch recht viel an Unis unterwegs, also Professoren, die mich eingeladen haben, in ihr Seminar zu kommen oder dort eine Lesung zu machen. Und das war natürlich dann schön, auch aus diesem akademischen Kontext auf diese Texte zu schauen oder auch aus dem sprachlichen Kontext, wenn das Menschen waren, die Deutsch gelernt haben oder gerade Deutsch lernen.
Sie sind in Graz geboren. Woher stammt eigentlich der Name Gammelschek?
Meine Großmutter hat immer erzählt, es heißt Haus am Berg. Aber ich habe noch niemanden getroffen, der die slowenische Sprache beherrscht, der mir das in irgendeiner Form bestätigen könnte. Aber es ist dennoch eine schöne Geschichte, die ich mit mir herumtrage.
Sind Sie naturverbunden?
Ja, ich bin auf jeden Fall naturverbunden. Ich glaube, weniger durch meine alltägliche Praxis. Also ich gehe gern spazieren, ich gehe gern durch Wälder. Aber ich würde nicht sagen, dass es so sehr meinen Alltag gestaltet wie mein Schreiben eigentlich. Also ich merke, dass mein Schreiben immer wieder zur Beschäftigung mit der Natur zurückkehrt, dort von dort ausgeht oder dort landet, eines von den beiden.
Wie kann man sich nun einen Alltag von Marie Gammelschek vorstellen?
Also der Alltag dreht sich um Schreiben. Das ist die Mitte des Tages und des Alltages. Ich würde sagen, ob ich einen guten oder schlechten Tag habe, hängt auch davon ab, wie gut es am Schreibtisch läuft oder in meinem Verhältnis zu meinen Texten. Und ich bin sehr froh, dass es mir möglich ist, dass sich mein Leben darum dreht, dass das so zentral geworden ist in meinem Leben. Und das habe ich sicher auch dem zu verdanken, dass genau schon der erste Roman eine gewisse Öffentlichkeit bekommen hat und auch Preise bekommen hat. Davon kommt natürlich auch eine gewisse finanzielle Sicherheit, dass ich da bleiben darf und weiterschreiben darf.
Das heißt, Sie haben einen fixen Verlag, der auch einen Vorschuss bezahlt?
Ja, genau. Ja.
Das ist ja ganz selten geworden in der Literaturszene. Ist das auch eine Verpflichtung? Macht das auch Druck mitunter?
Zum Glück nicht. Genau, ich glaube, da gibt es mehrere Faktoren, die dazu beitragen. Ich glaube einerseits, weil ich mich sehr wohl bei meinem Verlag fühle. Ich bin bei Luchterhand und ich fühle mich dort sehr wohl. Ich fühle mich dort sehr gut aufgehoben und weiß, genau, dass es kein Verlag ist, der junge Autorinnen verbrennt. So wie man es manchmal hört, wo man ein Buch veröffentlicht und dann läuft das nicht und man ist eigentlich schon wieder weg. Also ich weiß, dass die mich schätzen und mich auf meinem Weg, wohin auch immer der führt, begleiten wollen. Und ich habe mittlerweile auch gelernt, dass ich eine langsame Autorin bin. Ich brauche sehr lange, um zu schreiben. Ich brauche sehr lange, um diesen Prozess zu beginnen und all seine Irrwege zu gehen. Und ich glaube, in diesen Jahren rücke ich auch immer weiter weg von dieser Schnelligkeit des Literaturbetriebes und bin in dem eigenen Rhythmus meines Schreibtischs. Und das hilft auf jeden Fall, dass dieser Druck vielleicht dann für einen Moment da ist, aber am Ende, wenn es wieder um Schreiben geht, genau, ganz weit weg auch wieder.
Ist jeder Tag ähnlich, vielleicht sogar gleich?
Es ist kein strenger Alltag. Deshalb suche ich gerade nach dem typischen Tag, den ich Ihnen beschreiben könnte. Ich trinke Kaffee und der erste Weg ist zum Schreibtisch, wo ich meistens erstmal lese. Genau, Lesen gehört auf jeden Fall genauso zu meinem Alltag wie Schreiben. Ohne dem komme ich nicht ins Schreiben und könnte ich nicht schreiben. Genau, ich versuche erstmal eine Weile zu lesen und dann verbringe ich so lange wie möglich am Text, an dem ich gerade arbeite, wie es mein Kopf zulässt. Dann gehe ich hinaus, versuche meinen Kopf eine Weile frei zu räumen und dann geht's wieder zurück an den Schreibtisch.
Wie eingangs schon erwähnt, haben Sie transkulturelle Kommunikation in den Sprachen Russisch und Französisch studiert. Hat Ihnen dieses Studium beim Schreiben geholfen?
Dieses Studium war ja vor allem ein Übersetzungs- und Dolmetschstudium. Und ich merke immer mehr, wie viel mir dieses Studium, also einerseits geholfen hat, aber wie das auch bis heute mein Schreiben prägt. Ich glaube, dieses ganz nahe Nachdenken über die Sprache, das Umdrehen jedes Wortes und nochmal schauen, was erstens dahinter steht und wie ich das noch ausdrücken könnte. Das habe ich 3-4 Jahre in diesem Studium gemacht und ich glaube, in meinem Schreiben begleitet mich das bis heute, indem ich einen sehr genauen Blick auf die Sprache habe, einen sehr kritischen Blick auf die Sprache und dort eigentlich so genau hinschauen möchte, dass ich diese Worte quasi in die Luft werfen kann und schauen kann, was passiert, wenn ich die wieder auffange. Genau, ich glaube vor allem dieses sehr nahe Studium der Sprache und auch zu schauen, wie dieses Nachdenken über Sprache, das Wissen der Unsicherheit jeglicher Bedeutung der Wörter, genau, das ist ein Thema, was mich inhaltlich umtreibt und auch sprachlich.
Sie haben Wolf gelesen. Ist das eine Lieblingsautorin von Ihnen? Christa Wolf ist ja auch in die Theatergeschichte eingegangen. Ist das ein Vorbild für Sie?
Auf jeden Fall. Also ich würde vor allem sagen, das ist eine Autorin, zu deren Bücher ich immer wieder greife und die mich immer wieder aufs Neue inspiriert. In Vorbereitung auf meinen USA-Aufenthalt habe ich eben ihr USA-Buch gelesen, als sie auch in L.A. war, als Stipendiatin, kurz nachdem ihre Stasi-Akte aufgedeckt wurde und sie eigentlich dann über einen Bezug zur DDR und zur USA schreibt und wie sie versucht, sich dort zurechtzufinden. Auch Cassandra und Medea sind Bücher, die mich sehr inspirieren und zu denen ich immer wieder greife. Hier natürlich auch die Beschäftigung mit der Sprache. Also Christa Wolf hat eine unvergleichliche Sprache, die man nicht nachahmen möchte, aber die auf jeden Fall sehr inspirierend sind. Aber auch dieser Rückbezug auf den Mythos und zu schauen, wie dieser für die Gegenwart zu lesen ist, ist etwas, was mich sehr inspiriert und zum Nachdenken bringt.
Haben Sie sich selbst manchmal neu erfunden?
Mit den Frisuren schon, mit den Haarfarben auch. Aber Ich würde sagen, ich hatte es oft vor. Ich wollte es oft. Aber ich bin jetzt 33 Jahre alt und merke, ich finde einerseits eine gewisse Ruhe in dem, wer ich bin und geworden bin und auch, was die Grenzen meines Seins oder meines Wissens sind. Ich kann immer mehr lesen, aber es gibt in meiner Intellektualität gewisse Grenzen, die ich vielleicht noch nicht erreicht habe, aber die ich sehe und die auch akzeptiere.
Welche wären das?
Ich glaube nicht, dass ich das so genau benennen kann. Aber ich erinnere mich an eine große Unruhe in meinen 20ern, die daraus kam, aus dem Impuls, sich ständig neu zu erfinden. Was einerseits schön ist, weil es eine gewisse Offenheit und Freiheit ist, aber andererseits natürlich auch sehr anstrengend, weil man merkt, man ist natürlich die gleiche Person und man kann sich entwickeln, man kann sich für neue Dinge interessieren, aber der Blickwinkel, aus dem ich denke, ist der gleiche.
Sie sind in Graz geboren, haben dort studiert, sind dann nach Berlin gegangen, leben jetzt in Leipzig und haben vor, nach Wien zu ziehen. Sie sind mit einem Künstler verbunden. Diese Wanderung in die Welt hinaus war eine Inspirationsquelle. Hat das auch ein bisschen damit zu tun gehabt, dass Sie meinten, Sie müssten sich erst finden oder neu erfinden?
Ich würde sagen, Berlin hat mir auf jeden Fall geholfen, Autorin zu werden. Einerseits, genau, um sich ein Leben als Künstlerin auch vorzustellen. Ich bin im Jahr 2014 nach Berlin gezogen und habe auf einmal Menschen getroffen, die alle eigentlich Kunst machen, aber auch um Geld zu verdienen, noch hier arbeiten und hier arbeiten. Und irgendwie hat es immer funktioniert, dass man noch die Miete bezahlt. Und ich glaube, es hat mich auf jeden Fall inspiriert, diesen Weg einfach mal auszuprobieren und zu schauen, was passiert. Und sich in die Kunst und in das Schreiben erstmal mit vollem Elan hineinzuwerfen.
Haben Sie auch Nebenjobs gehabt?
Ja, viele. Genau, da war alles dabei, von der Babysitterin natürlich bis zu dem Arbeiten in der Bar, an der Garderobe, im Konzerthaus. Ganz
traditionell.
Ganz traditionell und breit gefächert, genau. Aber ich glaube auch, sowohl diese kleinen Reisen, wie jetzt auch in die USA zum Beispiel, aber auch dieser große Umzug nach Berlin, ich glaube, dieser Wechsel des Blickwinkels, das hinausgeworfen werden aus dem gewohnten Umfeld, hat eigentlich immer mein Schreiben angetrieben. Und dieser Umzug nach Berlin war sicher da auch die Initialzündung. Ich bin ja in der gleichen Sprache geblieben. Ich habe in Berlin auch Deutsch gesprochen, aber dennoch unterscheidet sich dieses Deutsch ja wesentlich vom österreichischen Deutsch. Und ich glaube, ich habe anders auf meine Sprache geschaut, habe dort mehr Bewegungsfreiheit bekommen, weil ich gemerkt habe, es gibt hier eine Zone, die ich austesten kann, was hier zwischen dem österreichischen Deutsch und dem deutschen Deutsch liegt und dass mich das interessiert. Aber auch natürlich der Blick auf Graz und Österreich, wie ich aufgewachsen bin. Das waren alles Impulse, die in Berlin kamen durch diese Erfahrung der Fremdheit auch.
Wie würden Sie sagen, sind Sie in Graz aufgewachsen?
Gute Frage. Ich bin sehr behütet aufgewachsen, würde ich sagen. Meine Eltern haben mich auf jeden Fall gefördert, aber dennoch war Kunst ein Hobby. Also niemand in meiner Familie, weder in meiner nahen Familie noch Großeltern oder Tanten oder Onkel, es ist niemand Künstler oder Künstlerin in irgendeiner Art und Weise. Und deshalb war das immer etwas, was die anderen machen und was ich mir für mich nicht vorstellen konnte. Ich wusste nicht den Weg dorthin. Ich wusste nicht, ob das möglich ist, dass das möglich ist. Es war einfach keine Option. Und das Schreiben aber hat mich aber immer schon interessiert und ich habe Geschichten geschrieben. Aber ich habe dann eben andere Wege gefunden, gesucht und gefunden, um mich mit Sprache zu beschäftigen. So kam auch eigentlich dieses Dolmetschstudium hinein in mein Leben. So kam auch der Weg im Journalismus. Ich habe auch einige Jahre dann als freie Journalistin gearbeitet. Aber dass es eigentlich das literarische Schreiben ist, was ich immer schon machen wollte und dass es hier auf jeden Fall viele Wege gibt, die man erstmal ausprobieren kann, das habe ich dann erst in Berlin erfahren für mich.
In welchem Genre des Journalismus haben Sie denn gearbeitet und recherchiert?
Ich habe erstmal, so wie es für Menschen meiner Generation ja auch immer ist, ganz viele Praktika gemacht. Da war ich beim, da war ich beim Standard, da war ich beim Süddeutsche Zeitung Magazin in München und schließlich bin ich als freie Journalistin bei der Zeit gelandet, auch über ein Praktikum bei Zeit Campus, eine Zeitschrift des Zeitverlags für junge Menschen, die studieren wollen oder im Studium sind, ihre Lebensthemen, genau. Und die meiste Zeit bin ich als freie Journalistin dann auch dort tätig gewesen und habe mich nicht unbedingt für diese Uni-Welt interessiert, aber schon für viele Lebensthemen, die genau, junge Menschen umtreiben. Ich habe eine große Reportage gemacht über Ärzte und Ärztinnen in Ausbildung, die Schwangerschaftsabbrüche machen zum Beispiel. Das war für mich zum Beispiel eine monatelange Recherche, die ich auch sehr gern gemacht habe. Genau, und die ich mich auch sehr gern erinnere. Also ich habe mich dafür interessiert, von dieser Uni-Welt quasi auszugehen und dann aber zu schauen, was sind eigentlich Themen, die daran angeknüpft sind und genau, die mich interessieren und die vielleicht auch Leser und Leserinnen interessieren.
Sie sind dann von Berlin nach Leipzig gegangen. Wie lange waren Sie in Berlin und wie lange sind Sie schon in Leipzig?
Ich habe 8 Jahre in Berlin gewohnt und bin jetzt seit 3 Jahren in Leipzig.
Der Unterschied macht sich wodurch bemerkbar?
Insbesondere durch die Mietpreise. Ja, auf jeden Fall auch einer der Gründe, warum, nicht der Grund, aber auch einer der Gründe, warum ich nach Leipzig gezogen bin. Berlin wirft nach und nach Künstlerinnen wie mich auch einfach hinaus, weil wir wissen, wir können uns zwar die Wohnung gerade noch leisten, in der wir jetzt sind, aber entweder wir bleiben unser Leben lang in dieser Wohnung oder wir müssen sowieso die Stadt verlassen. Und das verändert auch das Verhältnis zu der Stadt, in der man lebt, finde ich, dass man sich ein bisschen mehr eingesperrt fühlt. Und man spricht ja von Leipzig aus dem neuen Berlin. Das würde ich sagen, ist nicht vergleichbar, einfach weil es eine viel kleinere Stadt ist. 700.000 Menschen wohnen in Leipzig. Aber es gibt auf jeden Fall eine sehr lebendige Kunstszene, insbesondere in der bildenden Kunst, aber durch die Buchmesse und das Deutsche Literaturinstitut, das ja auch in Leipzig ist, gibt es auch für die Einwohnerzahlen eine erstaunlich hohe Anzahl an schreibenden Menschen in dieser Stadt.
Sie sind mit einem kreativen Menschen privat verbunden. Wie wichtig ist, dass die Kreativität in der Beziehung weitergeführt wird?
Für mich ist es sehr wichtig. Einerseits natürlich, um sich auszutauschen. Es ist für mich wichtig, dass die Menschen, mit denen ich zusammenlebe, mit denen ich zusammen bin, Verständnis für auch meine Lebensumstände haben. Also wie zentral das Schreiben in meinem Leben ist und wie sehr sich auch meine Tage und mein Alltag darum dreht. Und das ist einfach wichtig, weil ich glaube, genau, mein Leben ist sehr weit entfernt von einem 9-to-5-Job. Und es ist für mich sehr wichtig auch, dass das gesehen und möglich gemacht wird. Und das passiert dann ja auch in solchen Beziehungen.
Sie werden nach Wien übersiedeln. Warum Wien? Es könnte ja auch Paris sein.
Ja, ich weiß nicht, ob es Paris sein könnte. Ich merke schon, dass es auf die Dauer wichtig ist, dass die deutsche Sprache mich umgibt und lebendig ist. Das muss nicht mein ganzes Leben so sein, aber zurzeit ist es auf jeden Fall noch so, dass ich das Gefühl habe, ich brauche die um mich. Sowohl die Buchläden, aber auch die Gespräche in der Straße, die ich höre und mich begleiten. Und ich möchte auf dieser Sprache, auf der ich schreibe, auch denken. Und ich mochte Wien schon immer gern. Als ich in Graz gewohnt habe und ganz viele von Graz nach Wien gegangen sind, habe ich sehr viele Freunde und Freundinnen noch hier. Ich fand die Stadt schon immer inspirierend und schön. Und dass es hier auch noch eine sehr reichhaltige Kulturszene gibt und eine gute Theaterszene. Ich habe Lust, ins Theater zu gehen. Ich habe Lust, gut zu essen. Ich habe Lust, in Kaffeehäusern zu sitzen. Und ich habe das Gefühl, das sind alles Dinge, die ich in Wien sehr gut machen könnte.
Woran schreiben Sie jetzt?
Ich weiß gar nicht, ob ich dazu so viel verraten möchte, weil es könnte noch in sehr viele Richtungen gehen. Aber Cassandra und Medea inspirieren mich gerade sehr. Ich denke gerade viel über den Mythos nach und was er auf unsere Gegenwart sagen kann. Und ich glaube, daran angelehnt ist immer die Frage nach der Wahrheit, um die es heutzutage so anders steht. Und ich mich immer wieder frage, was das für die Wahrheit in der Literatur bedeutet, wie wir damit umgehen und wie es diesen Begriff der Wahrheit, der Fiktion und der Lüge beeinflusst. Genau, und ich glaube, ein Thema, was mich in den letzten beiden Büchern begleitet hat und was mich immer weiter begleiten wird, ist die ganz einfache Frage nach, wie begegnen wir Menschen uns? Was wollen wir voneinander und was bekommen wir und was bekommen wir nicht? Und was tun wir uns eigentlich die ganze Zeit an? Das ist auf jeden Fall genau eine Frage, die immer über mein Schreiben schwebt, würde ich sagen.
Wir am Beginn dieses Kunst im Gespräch Podcasts der Auslandskultur des österreichischen Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten angekündigt, liest Marie Gamelschek nun aus ihrem Buch Aufruhr der Meerestiere.
Im Sprechen über ihre Arbeit hatte Luise sich in den letzten Jahren eine gebärmutterartige Höhle zurechtgerichtet. Obwohl deren Inhalte, also die Ergebnisse ihrer Forschung, höchst bedrohliche Zukunftsprognosen stellten, wirkten sie auf Luise beruhigend und heilsam. Auch jetzt, als sie im Hörsaal, dem Souterrain des Instituts, vor den Studierenden auf und ab ging, halfen sie ihr zu fühlen, wo sie war, das Bewusstsein, die Schulterblätter zusammenzudrücken, vor einer Gruppe Menschen zu stehen und über ihre Untersuchungen zu referieren. Hier war sie zu Hause. Wie die meisten ihrer Kolleginnen hatte sie jegliche andere Verbindungen zu ihrem Geburtsort mit der Zeit wie ein totes Saisonfell abgestreift. Darunter eine Sprache, die sich manchmal noch ungewöhnlich lang auf den Vokalen ausruhte, aber ansonsten keinerlei Herkunft verriet. Man sprach nie über die Weihnachtsfeiertage anderswo oder über kleinstädtische Gewohnheiten und Liebeleien. Es war ein Inselleben hier im Institut. Man sah sich keiner Stadt und keinem Landstrich verpflichtet, nur der Arbeit und dem, was man genau in diesem Augenblick darzustellen versuchte. Luise wollte jemand sein, an den man sich erinnerte. Luise war eine Insel, ihre Arbeit war eine Höhle auf dieser Insel. Luise war eine Insel, eine Höhle auf der Welt war die Welt. Hell und schmal klackten ihre Absätze über den glatten Hörsaalboden. Wie wenn man einer dünnen, zart gemusterten Porzellantasse den Henkel abbrach. Etwas löste sich, barst bei jedem Schritt und vergrößerte sich als Klang im Raum. Der Hörsaal abgedunkelt, nur das Licht des Projektors. Nur das Weiß in den Augen der Erstsemester, das ihre Gesichter ausstrahlte, als würden sie von innen leuchten. Noch nichts wussten sie von den kurzfristigen Arbeitsverträgen und den äugelten Kollegen, von den Papers, deren Veröffentlichungen sich immer weiter in die Zukunft verschoben. Sie stellten keine Nachfragen, wenn Luises Argumentation schwammig wurde. Sie gingen noch von einer Wahrheit der Wissenschaft aus, die unabhängig von Geldern und Geldmenschen war. Alles, was sie wussten, war, dass Luise damals eine der Ersten gewesen ist. Luise sah in die Gesichter. Was sie zuletzt Kluges gedacht hatten, fragte sie sich. Was sie zuvor gegessen hatten. Mit wem sie schliefen und ob sie dieses Etwas hatten, das mit der Art zu tun hatte, wie sorgfältig man seinen Schreibblock in den Rucksack räumte und ob man abends nur für sich manchmal eine Kerze anzündete. Da die Studentin, die ihre Jacke während der Vorlesung nie auszog. Letzte Woche war ihr Haar noch dunkel und lang gewesen, jetzt war es blond und rahmte kürzer und fransig ihr Gesicht. Hatte sie Kummer? Hatte jemand sie verlassen? Wollte sie sich selbst verlassen oder hatte sie im blonden Haar vielleicht wirklich etwas gefunden, das ihr mehr entsprach? Dieser Hang der Menschen zur Metamorphose, Luise verstand ihn nicht. War es nicht so schon genug Mühe, als dieselbe Abend schlafen zu gehen, die morgens auch den Tag begonnen hatte?
Abschließend Marie Gammelschek, wie sie selbst gerne den Tag beschließt.
Meine Lieblingsbeschäftigung ist, beim Glas Wein mit Freunden zu sitzen. Das kann sehr lang sein. Genau, das mache ich am liebsten.
Marie Gammelschek bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Im nächsten Kunst im Gespräch hören Sie die Künstlerin Ruth Matthäus-Beer und zwar über ihre Verhandlungstaktiken für den Weltfrieden im Kulturforum Rom. Der Anlass? Ihre Ausstellung mit dem Titel »Die Pflanze, das Gedächtnis und wir«. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.